Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Ich bin Axel Metz. Herzlich willkommen zu einem spannenden Gespräch mit einem spannenden Menschen, der vor 35 Jahren mit Geschichte geschrieben hat auf der größten Demo in der Geschichte der DDR. Eine Woche vor dem Mauerfall, wo damals keiner geahnt hätte, dass er so schnell kommen würde. Ich freue mich auf den Schauspieler und Musiker Jan-Josef Liefers.
Bei dir kommt ja dieses Jahr wirklich eine ganze Menge zusammen. Runder Geburtstag. Dann 20-jähriges Ehejubiläum. Porzellanhochzeit, habe ich gelesen.
Ja, habe ich jetzt inzwischen auch erfahren. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt.
Ich auch nicht. Also war mir auch eine völlig neue Geschichte. Porzellanhochzeit. Wow. Und jetzt noch die finale Grande Tour 2024 mit Radio Doria.
Ja, ja. Ja, also das sind diese, ich habe gerade im Zug Katrin Bauerfeind getroffen, die Kollegin, Moderatorin, und die hat mir erklärt, ich kenne mich damit nicht so gut aus, aber dass irgendjemand gesagt hat, also das sei das Jahr, oder jetzt käme eine Phase, in der sozusagen alle so ein bisschen ihren Shit aufräumen und sich Dinge klären, zum Teil auch zuspitzen, aber einer Lösung zugeführt werden. Also ich weiß nicht, wem es noch so geht, außer mir. Scheint ein bisschen so zu sein. Es entstehen neue Dinge, ein paar alte Dinge gehen auch. Und die soll man dann auch gehen lassen. Und ja, so sieht's aus. Das Universum ist mit uns.
Fällt es dir eigentlich schwer, dort irgendwie jetzt so auf absehbare Zeit Tschüss zu sagen zu dem Projekt Radio Doria?
Ja, das fällt mir schwer. Das fällt uns allen schwer. Aber wir haben uns in die blauen Augen geguckt und haben auch sehr ehrlich dann gesagt, dass nach diesen, wir sind ja über 20 Jahre, spielen wir schon zusammen Musik, 22 oder fast 23 oder so, nee, fast 24 Jahre, das ist ja wirklich eine lange Zeit. Und unsere Leben haben sich einfach in dieser Zeit auch ein bisschen verändert. So eine Band, die nur noch unterwegs ist, um sich selbst zu, wie soll ich, rekapitulieren oder so, das wäre jetzt nicht so unser Ding, jetzt einfach jedes Jahr so eine kleine Tour zu machen und immer die alten Lieder zu spielen. Es muss ja weitergehen, müssen ja neue Songs her und so. Das ist die eine Seite, wo wir denken, Mensch, vielleicht geben wir uns mal eine Pause. Die zweite Sache ist, dass einfach ein paar unserer Musiker, die ja davon hauptberuflich leben, inzwischen auch andere für sie etwas stabilere und zuverlässigere Konstellationen gefunden haben, die ihr Leben auf ein bisschen vorhersehbarere Beine stellen, als das mit uns war. Weil die hingen natürlich auch immer davon ab, wann hat Jan Zeit, da dreht er wieder, da hat er wieder dies, da hat er wieder das. Auch das ist so ein Faktor. Aber wir gehen dann auseinander nach der nächsten Tour, nach der finale Grande Tour, in wirklich großer Freundschaft und ohne böses Blut. Also da gibt es keinen Streit, da gibt es keinen Neid oder keine Missgunst. Und das ist eigentlich schön und wir werden weiter in Kontakt bleiben und es wird auch weiter irgendwie Musik geben, aber vielleicht anders. Ja.
Da bin ich gespannt drauf, was du für ein nächstes Kapitel aufschlägst musikalisch. Weil Musik ist ja ein großer Teil deines Lebens, ja, ohne Zweifel.
Ja, ist es. Also ich glaube nicht, dass es ohne ginge. Bin aber eben auch ein großer Teil von mir ist einfach auch Hörer. Ich höre auch gerne Musik und nehme teil an Musik, die andere machen. Und was dann ich dem beisteuern will oder würde oder könnte, da werde ich ein bisschen Zeit brauchen und mir auch nehmen. Und dann, ja, ich denke mal, ziemlich sicher mit irgendwas kommen. Ich bin gespannt, ich bin selbst auch gespannt.
Jetzt geht es ja im Prinzip schon praktisch in die heiße Phase der Vorbereitung. Im Herbst geht es dann los. Du bist am 23. November in Chemnitz in der Stadthalle.
Ja, das ist natürlich schön für mich, nach Sachsen zurückzukommen und wir werden auch in Dresden spielen, das ist ja meine Heimatstadt, die also als gebürtiger Sachse gefällt einem manches nicht so, zum Beispiel auch wie das Sachsen so medial in so ein ich sag mal negatives Licht gerückt ist, was immer es da für Gründe für gibt, also ich finde, sowas wird immer selten den Menschen gerecht, die da leben. Und Und ich fühle mich schon auf eine Art, auch wenn ich jetzt in Berlin lebe, schon seit vielen, vielen Jahren mit meiner Familie, meinem Heimatland verbunden. Und deswegen freue ich mich, dass wir insgesamt, glaube ich, 3 oder Konzerte in Sachsen spielen werden.
Hm. Wenn ich an Chemnitz denke und an Radio Doria, dann denke ich an den Auftritt in der Messe, den ihr bei Stars for Free hattet. Das ist auch schon ein paar Tage her.
Ja.
Hat einen Riesenspaß gemacht, euch da zu sehen.
Ja, also mir hat's, ich habe es auch noch, wir haben es alle noch in Erinnerung. Das war auch spektakulär, wie wir da hinkamen, weil da funktionierte mal wieder gar nichts transportmäßig. Und das hat großen Spaß gemacht. Und da war eine Riesenstimmung. Ja, das war gut.
Hm. Dresden, deine Heimatstadt, der alte Schlachthof, da hast du ja, denke ich, auch ein besonderes Verhältnis dazu. Auch eben als Hörer von Musik.
Ja, also erstmal, das war ja, das lag ja mitten in diesem, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es auch sehr emotional ist. Meine Oma, die ist alte Dresdnerin und die hat die Zerstörung der Stadt in Dresden quasi überlebt im Keller ihres Hauses mit meiner Mutter, die damals im Kinderwagen lag. Und ich bin mit diesen ganzen Geschichten groß geworden. Ich habe diesen Roman von Kurt Vonnegut, Schlachthof, 5, glaube ich, heißt er, gelesen als Hörbuch, hab Live-Lesungen davon gemacht. Das ist ja alles meine Hood, wie man heute sagen würde, meine Nachbarschaft. Und in diesem Ding Musik zu hören von anderen, aber auch selber zu spielen, das ist schon toll. Das ist schon ein anderer Moment als, ich will jetzt hier keinen, nicht so eine blöde Reihenfolge aufstellen, aber sag mal, wenn man nach Stuttgart geht und da spielt, da gibt es halt diese Bezüge nicht. Ja. Ja. Und
ist dein letztes Heimspiel mit Radio Doria sozusagen.
Ja. Und ein schöner Ort. Ich freue mich auch auf Chemnitz und ich freue mich auch auf Leipzig. Das sind eben so, weiß nicht, so nochmal für mich nochmal so besondere Orte. Ich verstehe auch, was die Leute da sagen.
Absolut. Zum Haus Auensee, das Erste, was mir entgegengesprungen ist, das Datum. Ich kann da nichts dafür. Ich bin DDR-Kind, genau wie du, Pioniergeburtstag.
Ist das der Pioniergeburtstag? Jetzt hast du mich erwischt. Das ist mir noch nicht aufgefallen.
Ich habe da wirklich keine tollen Erinnerungen dran, aber es springt mich an, 13.12. jedes Jahr aufs neue Pioniergeburtstag.
Tatsächlich, Mensch, stimmt. Ja, siehst du, das habe ich schon wieder verdrängt. Wir waren ja wahrscheinlich alle Pionier. Also ich glaube, die wenigsten haben überhaupt darüber nachgedacht, ob sie es sein wollen oder nicht. Man wurde es mehr oder weniger automatisch. Jungpionier und dann später Tillmann-Pionier. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwann mal jemand gefragt hat, ob man das überhaupt möchte. Man war es halt. Naja. Aber wir haben keine blauen Halstücher mehr um. Also so weit geht die Liebe nicht.
Leipzig ist ja für dich auch in gewisser Weise eine besondere Stadt, weil Leipzig hat 1989 was bewegt. Du hast mitgeholfen, was zu bewegen 1989. Ich glaube, das verbindet schon.
Ja, also es verbindet. Wenn du, es gibt ja immer so eine klassische augenzwinkernde Rivalität zwischen Dresden und Leipzig. Die kenne ich natürlich auch noch aus meiner Kindheit. Also Staatskapelle versus Gewandhausorchester, Kreuzchor versus Thomanerchor und so weiter. Inzwischen habe ich ein Alter, wo mich das nicht mehr groß aufregt, sondern ich beobachte Dresden und Leipzig eben so als benachbarte Städte und finde es eigentlich toll, was dort passiert ist und finde es toll, wie diese Städte geworden sind und was die hingekriegt haben. Und ich habe eigentlich auch das Gefühl, wenn man dort über die Straßen geht, dass die Menschen dort gerne leben. Und in Chemnitz bin ich jetzt nicht so oft, aber das werde ich ja merken, wenn wir da sind. Also ich versuche eigentlich immer in jeder Stadt, in der wir spielen, auch einen Spaziergang zu machen und ein bisschen Kontakt zu kriegen zu dem Ort, wo wir sind. Also ich bin gespannt.
Ja. Wie wird sich denn die finale Grande Tour denn gestalten? Was habt ihr vor, um gebührend abzutreten von der Livebühne?
Ja, wir haben ja schon als Band einen ganz, ganz, ganz schönen Weg hinter uns. Es fing an mit englischer Musik, die eher so ein bisschen Britpop mäßig war, weil ich halt so ein riesen Britpop-Fan war damals. Und ich dachte damals eben auch noch, Rockmusik muss Englisch sein, das konnte ich mir nicht vorstellen auf Deutsch. Da dachte ich dann immer eher an Schlagermusik oder so. Dann sind wir weiter marschiert und haben etwas gemacht, haben ein Programm gemacht, das hieß Soundtrack meiner Kindheit, wo wir eigentlich die Musik aus meiner Kindheit oder aus meiner Jugend gespielt haben und dazu Geschichten erzählt haben, die sich mit diesen Liedern verbanden. Das hatte was sehr Biografisches. Das war eine wirklich erfolgreiche Idee von uns und wir haben das über Jahre hinweg gemacht. Wir hätten es auch wahrscheinlich immer weitermachen können. Die Menschen übrigens in Ost und West gleichermaßen sich dafür sehr interessiert haben. Und dann haben wir aber gesagt, komm, jetzt das geht nicht. Wir müssen jetzt mal was Neues machen. Wir können nicht den Rest unseres Lebens wenn ein Mensch lebt und Silly-Liedern durch die Weltgeschichte fahren. Wir müssen wieder zu uns selber finden, was Eigenes machen und auch ein bisschen im Jetzt wieder ankommen. Und dann haben wir halt die deutschen Alben gemacht und wir werden jetzt durch alles eine Reise machen und uns sozusagen das Beste aus all den Zeiten nochmal vornehmen und vielleicht auch neu mit neuen Ideen musikalisch umsetzen und eine richtige Reise von Anfang bis Ende unserer Band nachvollziehen auf der Bühne. Und da freue ich mich richtig drauf.
Wird es da auch nochmal was Neues geben, was es vor der Finale Grande Tour nicht gegeben hat?
Ja, ich denke schon, ja. Hat dabei.
Da bin ich sehr gespannt drauf, was du da noch so mit deiner Band Last Minute noch nachschiebst.
Ja.
Lasst uns hören, wenn es soweit ist, dann gucken wir mal, ob wir das auch irgendwie ins Programm hieven können.
Das wäre toll, würde ich mich freuen.
Na? Du hast vorhin gesagt, 2024 ist irgendwie so ein Jahr, wo Dinge sich ändern, wo sich Weichen neu stellen. Das letzte Mal, als das so in einem wirklich großen Ausmaß passiert ist, ist 35 Jahre her.
Ja.
Und du hattest, wie soll man das sagen, auch das Privileg, dort an vorderster Front mit dabei zu sein, aktiv und auch als Zeitzeuge. Wenn du das reflektierst, 1989, als du auch in Berlin mitgesprochen hast vor den vielen, vielen, irre vielen Menschen, was hat sich für dich oder in deiner Meinung absolut zum Positiven bewegt und wo sagst du, haben wir auch nach 35 Jahren immer noch irre viel nachzuholen bzw. aufzuarbeiten?
Also, ich versuche mal vorne anzufangen. Also, als diese Wende begann, ne, und die nahm ja jetzt ihren Anfang, weiß Gott, nicht in Berlin, sondern eher in Leipzig, hast du es vorhin schon gesagt. Und dann ging das wie so ein Lauffeuer durchs Land. Und als das dann in Berlin ankam, und ich war ja in Berlin, ganz junger Schauspieler, war ich sofort Feuer und Flamme. Ich hatte instinktiv das Gefühl, jetzt oder nie. Und das ist natürlich auch toll, wenn du nicht so viel zu verlieren hast. Und dann war ich dort gerne mit dabei und dann war die Demo und die Rede da auf dem Alex. Und damals war ja noch die Idee, nicht unbedingt zu sagen, also Deutschland soll sich jetzt wieder vereinigen, sondern was machen wir jetzt mit diesem Land, mit diesem starren und festgefahrenen Land DDR? Kriegt man das vielleicht mal locker massiert und kriegen wir dort was Besseres hin als das, was wir die letzten Jahre hatten? Mehr Freiheit, mehr, weniger Controlletti, Johnny Controlletti und sagen wir mal, den Menschen des Landes mehr zugewandt. Das war ja so ein Deal in der DDR, die Partei hat ihr Ding gemacht und die Menschen haben ihr Ding gemacht. Daraus wurde ja dann sehr schnell nichts, ne? Einfach durch den Mauerfall und ging es sehr schnell darum, die Währung, also muss gleich sein und auch das Land muss wieder vereinigt werden. Wahrscheinlich war es auch richtig so. Was dort an Fehlern gemacht wurde, was dort überrannt wurde, was dort übersehen wurde, was dort falsch gemacht wurde, darüber kann man ganze Abende, Nächte reden und füllen. Das ist sicher unendlich viel und ganz bestimmt haben wir heute mit den Auswirkungen dieser Fehler noch immer zu tun. Ich muss aber auch sagen, wenn du mich jetzt ganz persönlich fragst, als Jan Josef, für mich konnte es tatsächlich nichts Besseres geben als das. Ich habe dann auf einmal das gemacht, was ich immer wollte. Ich habe das Land verlassen, bin gereist. Also für mich war es eine große Befreiung. Und in dieser plötzlichen Freiheit liegt natürlich auch Risiko. Aber ich habe eigentlich bis heute nicht so viel Angst vor diesem Risiko, in so einer Freiheit dann letztlich auch verloren zu gehen. Und war eigentlich nur froh, dass diese Gängelung und dieses Bevormunden vorbei war. Und ich glaube, bis heute reagiere ich vor allen Dingen allergisch, wenn jemand, besonders ein Staat, das Staatswesen oder auch eine Partei oder Politik, also versucht zu bevormunden oder wieder sowas von Gängelei an den Tag legt. Und ich glaube, das habe ich einfach gemeinsam mit vielen, die in der DDR groß geworden sind, weil das ist so drin bei uns, das finden wir einfach furchtbar. Und das merken wir auch früh, da haben wir, glaube ich, auch einen guten Sinn für. Und das versteht vielleicht nicht jeder, der im Westen groß geworden ist, mit diesen ganzen Freiheiten von Anfang an, für die das halt selbstverständlich war. Die können sich vielleicht eher mit sowas abfinden. Und am Ende ist aber natürlich auch mein Leben anders verlaufen. Also ich konnte in meinem Beruf arbeiten. Ich bin jetzt auch ganz erfolgreich geworden in meinem Beruf. Als Schauspieler kann ich tolle Rollen spielen. Ich kann mir auch ein bisschen aussuchen, was ich mache. Ich kann auch mal Nein sagen. Jetzt kommt wieder ein Film ins Kino, Alter weißer Mann. Das ist eine wirklich tolle Geschichte über unsere Gegenwart und über all unsere heiklen und neuralgischen Punkte, die wir gerade miteinander haben. Also sprechen wir sensibel genug, nehmen wir Rücksicht auf alle und sind wir divers genug und gendern wir und so. Also all diese ganzen Fragen werden in dieser Komödie sehr auf eine sehr lustige Art sehr zugänglich bearbeitet. Und da bin ich auch wieder dabei. Also das für mich ist alles wirklich, muss ich sagen, gut gelaufen. Und insofern kann ich meine Sicht auf die Dinge wirklich nicht mehr ganz hundertprozentig authentisch vergleichen mit jemandem, der ganz woanders groß geworden, also weitergelebt hat, zum Beispiel in den alten Bundesländern und dort ganz andere Erfahrungen gemacht hat. Da bin ich inzwischen auch angewiesen drauf, mir die Geschichten anzuhören von den Menschen, die da leben, damit ich sie verstehen kann. Ne? Und das ist, glaube ich, was wir generell ein bisschen verloren haben und wieder finden sollten, uns überhaupt mal zuzuhören. Und nicht immer nur zu warten, bis der andere aufhört mit Reden und Zuhören vortäuschen, sondern dann wirklich und dann gleich losballern wieder. Nein, alles falsch. Sondern wirklich zuhören und mal drüber nachdenken. Das ist so ein bisschen was, da fehlt uns gerade die Ruhe und auch die Souveränität. Da sind wir viel zu aufgestachelt. Da hat bestimmt Social Media einen großen Anteil, aber auch die Politik und sicher auch zumindest ein Teil der Medien.
Das finde ich einen sehr wichtigen Gedanken, den du gerade formuliert hast. Das eine ist ja das Warten drauf, selber losschießen zu können in der Unterhaltung. Ja. Und das andere ist so ein Aspekt, der mir sehr aufgefallen ist in den letzten Jahren auf allen Ebenen, das Zuhören und Warten darauf, dass man irgendwo einen Punkt findet, wo der andere irgendwas falsch gesagt haben könnte oder nicht ganz recht haben könnte und sich daran hochzuziehen, egal wie ab vom Thema das wirklich ist.
Ja, das stimmt und richtig. Also das mit dem Adlerauge gucken, wann macht der einen Fehler, ne? Und wo kann ich da einhaken? Das war ein Fehler und dann habe ich vielleicht auch recht mit meinem Einhaken, aber damit vernichte ich natürlich den ganzen Rest, der da an Argumentation und Gedanken dahinter war. Sag mal, irgendjemand sagt da irgendwas, wo man ihn halt zu fassen kriegen kann. Und dann kann man ihn halt bekämpfen. Und dieses gegenseitige Bekämpfen, dieser Kampfmodus, der ist wirklich nicht gut für eine Gesellschaft. Also manchmal muss man auch kämpfen, ja. Aber dass das so eine grundsätzliche Temperatur ist. Guck dir mal eine Talkshow an. Also ganz oft kannst du beobachten, dass man sieht's richtig. Also die tun nur so, als würden sie zuhören. Und eigentlich hören die gar nicht zu und gucken nur auf die Lippen. Also wann hören die auf zu wackeln? Ah, jetzt sind die Lippen zu. Ha, dann ist mein Moment. Und da will gar keiner mehr ins Gespräch kommen, sondern jeder will nur seine Punkte machen. Inzwischen gibt's auch Coaches, die das den Politikern oder anderen dabei bringen, wie man in so einer Sendung eben vor allem nicht ins Gespräch kommt, sondern vor allem seine Punkte setzt. Ne? Und das verhindert Gespräche. Das nervt. Aber ich rede mal jetzt gar nicht so sehr vom Fernsehen oder von Talkshows. Wichtig ist ja, was wir in unserer Gesellschaft damit machen, in unserem Privatleben. Und da können wir eigentlich vieles besser machen, als es vielleicht schon läuft jetzt zur Zeit. Und es ist immer blöd, wenn sich so Gräben auftun und man die dann gar nicht mehr überbrücken kann. Ich sage mal, als ich so jünger war, da gab es auch Diskussionen, natürlich immer schon auch Streit. Und wenn dann einer kam, der was völlig Durchgeknalltes sagte, was gar nicht zu dem Rest passte und völlig andere Meinungen formulierte, dann hatte der eigentlich ganz gute Chancen, ein Bier ausgegeben zu kriegen und einen Platz angeboten zu kriegen am Tisch, weil einen das interessiert hat und weil man irgendwie das Gefühl hatte, ich werde hinterher nicht blöder sein, als ich vorher war. Und das macht man eben jetzt nicht mehr. Das ist schade.
Das ist wirklich eine sehr doofe Entwicklung auf wirklich allen Ebenen bis hin ins Private.
Ja, aber da haben wir immer schon, also auch als Band, als Radio Doria Band, immer schon der Versuchung versucht zu widerstehen, da noch mitzumachen und irgendwie Leute virtuell oder gedanklich am Kragen zu packen und durchzuschütteln und irgendwie ihnen mit einem hochgehobenen Zeigefinger irgendwas aufs Auge zu drücken. Also das haben wir immer vermieden. Wir haben immer gesagt, wir sind eine Band. Bei uns können alle kommen, jeder steht da unten im Publikum und in dem Moment sind wir auf dem Planeten Radio Doria und teilen wir unsere Gedanken und vor allen Dingen unsere Gefühle und vor allen Dingen auch Freude und Zuversicht. Das ist das, was wir immer ausstrahlen wollten. Wir sind keine Depri-Band und auch keine Band, die losgiftet. Also das wollten wir nie sein und das haben wir zum Glück auch immer vermieden.
Ja, du hattest vorhin gesagt, die ganze Geschichte ist ins Rollen gekommen, weil du so Britpop begeistert warst. Was sagst du denn zu der Reunion von Oasis?
Ja, Hammer. Also ich bin gespannt, was da kommt. Ich war ein großer Oasis-Fan, wirklich großer Fan. Hab das dann auch so ein bisschen verfolgt nach der Trennung, was die beide da so machten. Hatte für mich weder auf der einen noch auf der anderen Seite jemals dieselbe Kraft, wie sie entstand, als die zusammen Musik gemacht haben. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das nochmal überspringt, dieser Funken.
Hm. Was für ein Song von Oasis ist für dich so exemplarisch für die Band?
Oh, da gibt es viele. Champagne, Supernova vielleicht, aber wahrscheinlich Wonderwall. Das ist ja nun wirklich ein echtes Volkslied geworden schon. Also egal, wo du hinkommst, das kennt man echt jeder. Es ist ein unglaublich geschriebenes Lied und jeder, der einigermaßen schon mal eine Gitarre in der Hand hatte und ein bisschen was drauf spielen kann, spielt Wonderwall. Also das ist ja auch das muss man auch erstmal hinkriegen als Band. Hat das schon fast so Beatleske.
Ja, das war ja dann auch so der Punkt, wo dann Oasis das auch bemerkt haben und dann ja mal schnell verkündet haben, wir sind hier größer als die Beatles.
Ja. Es heißt ja, die Kraftmeierei, ja, die gehört wahrscheinlich, ich weiß nicht, das sind so Charakterfragen. Wahrscheinlich fanden die das cool, das musste raus und das musste jetzt mal gesagt werden und haben sich wahrscheinlich gut dabei gefühlt. Sind ja auch Jungs so relativ robuste Buben.
Mir
wäre sowas, glaube ich, nicht eingefallen.
Im Miteinander waren sie vor allen Dingen sehr robust.
Ja, ganz schöne Kraftmeierei dahinter. Aber hey, es sind Jungs und warum nicht so? Also wir müssen ja nicht alle gleich sein. Also mich hat das jetzt nie so gestört, dieses Großsprecherische, was sie dann zeitweise auch hatten. Ja, muss man nicht alles immer so ernst nehmen, was Leute raushauen.
Du bist ja in den 80ern so richtig groß geworden. Mit Studium und allem drum und dran. Du hast die Schule beendet, hast dann studiert und hast dann auch deine ersten Engagements gehabt. Gibt's da einen Soundtrack aus den 80ern? Du hast da vorhin über den Soundtrack deiner Kindheit gesprochen, den Soundtrack deiner Jugend bis ins Erwachsenensein aus den 80ern?
Ja, den gibt es schon. Also darüber habe ich ja ein ganzes Buch auch geschrieben, weil ich bin ja dann nach Hamburg gegangen, im 89 gleich, ans Thalia-Theater und war dann da am Theater. Und dort wurde ich sehr, sehr freundlich aufgenommen. Also das muss ich auch mal sagen, es gibt auch Wiedervereinigungsgeschichten, die nicht deprimierend sind. Das ist so eine. Also dort wurde mir gar nicht das Gefühl gegeben, in irgendeiner Form erstmal alles lernen zu müssen und irgendwie weniger wert zu sein, sondern das ganze Gegenteil war der Fall. Ich wurde sehr, sehr mit offenen Armen willkommen geheißen, mit großer Neugier begrüßt. Und eine der zentralen Fragen war, jetzt erzähl doch mal, wie war es denn nun wirklich, auch für dich in der DDR zu leben? Und dann war ich selber überrascht darüber, wie schwer mir das fiel, eine gute Antwort darauf zu geben, weil ich wollte nicht so schwarz-weiß malen, habe aber auch gemerkt, also je mehr Grautöne man einfügt, desto schwieriger wird es nachher. Die haben einfach gar nicht mehr verstanden, wo jetzt eigentlich meine Kritik an diesem Land lag. Und dann bin ich verstummt. Dann habe ich gedacht, nee, also dann ist es vielleicht zu schwierig, das zu erklären. Oder ich muss mir selber erstmal klar werden. Und als Soundtrack meiner Kindheit entstand dieses Programm, da war, es war wieder eine Erlösung, weil ich habe mich an ein paar Songs lang gehangelt, die zu bestimmten Zeiten in meinem Leben als Schüler und auch später als Jugendlicher eine Bedeutung für mich gekriegt haben, weil sie mit meinem Alltag, mit den Dingen meines Lebens irgendwie in Verbindung standen. Und Musik war eine Zeit lang für mich wirklich wie so ein Raumschiff, in das ich irgendwie heimlich eingestiegen bin und mit dem ich mich irgendwo anders hingeschossen habe. Also ich sag mal, so eine Begegnung wie beim, als es um die NVA ging und man geworben wurde damals für Karriere als Berufsunteroffizier oder Berufsoffizier, dem ist ja kein Junge entkommen an irgendeiner Schule. Da war für mich zum Beispiel ein Song von Lift am Abend mancher Tage. Plötzlich, da habe ich so gedacht, es ist genau meine Geschichte. Und darüber habe ich ein ganzes Programm gemacht mit meiner Band. Die haben das auch toll mitgemacht. Von denen bin ich ja der Einzige, der im Osten groß geworden ist. Die kommen ja alle aus dem Westen. Und die haben sich dafür sehr interessiert. Und wir haben ein 2-Stunden-Programm daraus gemacht. Und später habe ich noch ein Buch geschrieben dazu. Also da kann man das alles nachlesen. Ja, gibt es. Ja, gibt es. Das fängt schon in den 70ern an. Ich bin ja 71 eingeschult worden. Ich glaube 71 eingeschult worden. Kurz nachdem die Beatles sich aufgelöst haben, waren das zweite große Problem, die Einschulung. Und dann ging es halt so, bis 81 ging halt die Schulzeit. Ich bin dann nach der 10. Klasse dann abgegangen aus der Schule und habe einen Beruf gelernt, bin gelernter Tischler. Und so ging das halt immer weiter. Und dann kam die Schauspielschule. Und ich war nicht bei der Armee. Also der Armeedienst ging irgendwie wie durch ein Wunder an mir vorbei. Durch verschiedene glückliche Umstände und am Schluss dann als letztes habe ich dann selbst verweigert und dann war sowieso Schluss, weil das war 89.
Ja. Wenn du die 80er so Revue passieren lässt, welche Bands, welche Songs haben dich damals beeindruckt in den 80ern? Vielleicht bis heute?
Also, ich sag mal, die Lieder, die Udis interpretiert haben innerhalb des Soundtracks von Legende von Paul und Paula. Also Wenn ein Mensch lebt zum Beispiel, ist so ein Lied, das finde ich bis heute toll. Das hat der Plenzdorf geschrieben. Und die Pudis haben es sozusagen dann performt. Auf jeden Fall nicht das komplette Werk, aber ich sage jetzt mal, ich schmeiß mal rein, Silly, auf jeden Fall. Also das waren für mich so die haben am meisten zu mir gesprochen, die Texte, die Musik zum Teil auch. Auf jeden Fall Renft, auf jeden Fall auch teilweise Lift, City und natürlich auch Stücke von Karat. Also das war so, ich hau jetzt mal so ein paar raus. Ich habe dann, als ich in Berlin war, angefangen habe zu studieren, Anfang der 80er, auch so Bands kennengelernt, die eher so aus der Punk-Ecke kommen. Ich war nie so ein großer Punker, nie so begeistert vom Punk an sich oder auch nie selber ein Punk. Aber jetzt fällt es mir gerade nicht ein, Lake und Paul Anders. Feeling B, genau. Richtig, Feeling B, das war so mein Erstkontakt mit dieser Art Musik. Und da habe ich vor allem diese Rebellion gespürt. Das war das, was mich daran interessiert hat. Und natürlich steckt auch in Musik Rebellion. Nicht nur Eididei und Harmonisierung, sondern es kann auch Rebellion drinstecken. Das war schon interessant.
Und weil du gerade Feeling B angesprochen hast, das hat mich, ich habe den Song fast schon vergessen gehabt, Chaka von Feeling B.
Ja,
und dann habe ich auf Netflix Cleo geguckt und plötzlich war der Song wieder da. Ich dachte, hey, toll. Gutes Gelingen bei den Vorbereitungen, natürlich dann auch für die Tour. Und wenn du in Dresden bist, wenn sich die Gelegenheit ergibt, komm einfach zu uns ins Studio.
Ja, gerne. Ja? Okay. Ja, danke dir.
Bleiben wir dran. Ich danke dir sehr.
Und fürs Gespräch. Tschüss, mach's gut.
Axel trifft Jan-Josef Liefers. Sein neuer Film Alter weißer Mann ist frisch im Kino. Mit seiner Band Radio Doria geht er auf Abschiedstour und ist am 23. November in der Stadthalle Chemnitz zu erleben, am 5. Dezember in Dresden im Alten Schlachthof und am 13. Dezember im Haus Auensee in Leipzig. Mehr Infos dazu gibt's auf radio-doria.de. Ich bin Axel Metz, sage danke fürs Hören, bis zum nächsten Mal. Axel trifft gibt's auf Facebook und Instagram. Gerne folgen, gerne liken, gerne kommentieren, gerne auch den Podcast abonnieren auf eurer Podcast-Plattform. Dann gibt's die nächste Folge automatisch zur Verfügung gestellt.